Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Top-down war gestern, sagt Emanuela Kohlhaas. Also von oben nach unten durchregieren, das geht nicht mehr. Wer jetzt glaubt, Emanuela Kohlhaas sei Unternehmensberaterin oder Managerin, liegt falsch und vielleicht doch ein bisschen richtig. Auch wenn sie aus einer ganz anderen Welt kommt, die die meisten nicht mit modernem Leitungsstil verbinden. Emanuela Kohlhaas ist Ordensfrau, genauer Benediktinerin und bis vor kurzem Priorin, also Leiterin eines Benediktinerinnenklosters in Köln. Und sie hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben in der Leitungsfunktion. Es hat den Titel »Die neue Kunst des Leitens, wie Menschen sich entfalten können«. Sie ist 1961 geboren, hat allerlei studiert, nämlich Musikwissenschaft, Psychologie, Religionswissenschaft und dann später auch noch den Studiengang, jetzt wird's lang, Beratung in der Arbeitswelt, Coaching, Mediation, Supervision und Organisationsberatung. Emanuela Kohlhaas macht sich also ihre Erfahrungen als Coach zunutze und hat so ein Kloster geleitet, das in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen ist. Dieses Kloster ist nur 9 Fußminuten oder 700 Meter vom Deutschlandfunk entfernt und Emanuela Kohlhaas ist nun bei mir im Studio. Guten Morgen, Emanuela Kohlhaas, oder wie Katholikinnen und Katholiken sagen, Schwester Emanuela.
Guten Morgen, Herr Main.
Schwester Emanuela, gegen den allgemeinen Trend in den Ordensgemeinschaften wächst Ihr Kloster von Jahr zu Jahr. Welche Dimensionen hat das?
Ich finde, also für ein Kloster unserer Größe letztlich gesunde Dimensionen. Wir haben uns ja so daran gewöhnt, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt, dass Nachwuchs schon was ganz Erstaunliches und fast Exotisches an und für sich ist. Aber für uns sind das gesunde Dimensionen. Wir haben jetzt einen Altersdurchschnitt von 56 Jahren. Und wenn Sie sich überlegen, die kommen mit Mitte 20 im Schnitt und werden meistens mindestens 90 Jahre alt, ist das ein kerngesunder Durchschnitt.
Wie viele Ordensfrauen sind denn dazugekommen in Ihrer Amtszeit?
Seit ich 2010 Priorin geworden bin, sind 25 neu eingetreten. Davon sind bislang 17 geblieben.
Die anderen 8 haben sich dann nochmal anders entschieden.
Genau, das gehört bei uns dazu. Also der normale Schnitt ist, dass etwa 50% wieder gehen. Da liegen wir eigentlich eher deutlich drunter. Das ist auch wichtig, denn es ist ja eine Erprobungszeit.
Nun sind Sie sicher öfter schon mal gefragt worden, wie Sie sich dieses Phänomen erklären. Und Sie könnten einfach geistlich, spirituell antworten, etwa in Richtung, das ist Berufung. Ich möchte aber jetzt von Ihnen wissen, was haben Sie richtig gemacht?
Das ist natürlich immer eine schwierige Frage, da sollte man die anderen fragen, ne? Aber so ein paar Dinge, denke ich, lassen sich benennen. Zunächst mal ist mir tatsächlich wichtig, ich kann jetzt ein anderes Wort gebrauchen als Berufung, die kommen, erleben eine Resonanz zu dem, was da ist. Das erklärt vielleicht das Berufungsphänomen am besten und ohne diese Resonanz trägt es nicht. Da muss eine Form von, ja, Faszination ist zu wenig. Tatsächlich gefällt mir Resonanz fürs Spirituelle. Und das ist die Voraussetzung. Und das können Sie nicht machen. Das ist da oder das ist nicht da. Ansonsten haben wir einfach gelernt zu erkennen, dass die Frauen, die heute kommen, anders aufgestellt sind als vor 50 oder 70 oder 100 Jahren. Die kommen mit Berufserfahrung, die sind oft nicht mehr so jung. Ja, die bringen eine Persönlichkeit, einen eigenen Lebensstil mit. Und das heißt, ich muss mich darauf einlassen, einen je eigenen Zugangsweg zu finden. Ja, mit denen im Dialog zu schauen, was trägt und was könnte vielleicht hier auf Dauer für beide Seiten ein guter Weg werden. Und da haben wir enorm dazu gelernt.
Nun gibt es ja auch jene Klöster, da merkt man innerhalb weniger Minuten, in 15 Jahren ist hier das Ende der Fahnenstange erreicht. Was haben denn da jetzt im Umkehrschluss der Abt, der Prior, die Priorin, was haben die falsch gemacht?
Ich muss sagen, das finde ich falsch gefragt, weil die gesellschaftlichen Kontexte spielen eine Riesenrolle. Und wenn man gut hinschaut, merkt man, dass ganz viele dieser Gemeinschaften großartig mit der Situation umgehen und dass man völlig falsch denkt, wenn man da mit dem Leistungsdenken dran geht. Die sind das nicht schuld. Früher hatten die Familien 10 Kinder, in meinem Verwandtschaftskreis gibt's eine, da sind 4 Schwestern in dasselbe Kloster eingetreten. Das war damals ein normaler Lebensweg. Heute ist man schon exotisch, wenn man überhaupt in die Kirche geht.
Nun ist es ja auch nicht so, dass Sie ihr Kloster konfliktfrei geleitet haben. Sie machen das ja sehr deutlich in einem Kapitel, was mit Krise überschrieben ist. Wenn Sie das schreiben, wollen Sie ja wahrscheinlich keinen Voyeurismus bedienen. Ich vermute, Sie wollen damit deutlich machen, leitende Personen in Kirchen und Institutionen sollten transparenter sein, sollten offener auch mit solchen Konflikten sein. Könnte das auch ein Motiv für Ihr Buch sein?
Ich würde sagen, ich will noch mehr sagen. Jede Gruppe, jede Familie, jede Firma, schauen Sie in die Politik. Alle werden Krisenphasen erleben und bestimmte Mechanismen lassen sich da erkennen, dass man zum Beispiel mit viel Begeisterung anfängt und dann die menschlichen Verknotungen eine Rolle spielen, Machtspiele eine Rolle spielen. Das ist der völlig, ich nenne es mal, der völlig normale Bodensatz menschlicher Gruppen. Und ich möchte eigentlich damit sagen, nicht erschrecken, gut hinschauen und es wagen, damit umzugehen, anstatt davor zu erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange.
Nun liest sich ein Buch ein bisschen so wie aus einem Führungskräfteseminar und jetzt bin ich mal der Anwalt des Teufels oder der Hörerin und argumentiere, ich erwarte doch eigentlich von einer Ordensfrau, dass sie ein Kloster ganz anders leitet, als es in einem mittelständischen Unternehmen passiert. Warum Ihr Ansatz, dass Sie nicht mit der Benediktusregel, also mit der Regel des heiligen Benedikt argumentieren, sondern als Coach?
Das hätte ich tun können. Es gibt reichlich Bücher, die so angesetzt sind. Aber es war jetzt gerade auch das Attraktive, auch für den Verlag, mit diesem Spagat umzugehen. Und im Jahr davor habe ich ja mit Thomas Frings ein anderes Buch geschrieben. Das ist sehr spirituell. Und jetzt haben wir uns einfach entschieden, versuchen wir mal, in der Sprache des Coachings, der Organisationsberatung, das System Kloster so anzuschauen, dass vielleicht auch Menschen aus völlig anderen Systemen etwas dabei gewinnen können.
Auf der Basis Ihres Wissens, was Organisationsberatung etc. bedeutet. Was machen Sie anders?
Anders ist, dass bei uns Lebenswelt und Arbeitswelt in eins gehen. Das erhöht den Anspruch nochmal. Dann das Miteinander von letztlich 4 Generationen. Unsere Jüngste ist 22, studiert gerade, hat auch schon die ersten Gelübde abgelegt. Ja, und die beiden Ältesten oder 3 Ältesten sind im letzten Jahr gestorben. Die waren alle über 90. Das ist eine Spanne. So, und jetzt leben sie unter einem Dach, begegnen sich ständig und müssen mit Dingen umgehen, die die Arbeitsorganisation oder die Kommunikation oder das geteilte Leben betreffen.
Und das bedeutet bei Ihnen auch, wenn ich diesen Spruch, der vorne auch auf dem Buch zu lesen ist, Top-Down war gestern, wenn ich den ernst nehme, das bezieht sich dann bei Ihnen auch aufs Spülen?
Auf alles. Und da kann ich nur mit einem Schmunzeln sagen, Top-Down würde auch nicht funktionieren. Das funktioniert im Job wahrscheinlich noch besser als im Kloster. Ja, weil natürlich gibt es ein Gehorsamsversprechen, das meint aber etwas völlig anderes aus meinem Verständnis heraus.
Was meint es?
Das meint eher ein gemeinsames Hören, eine gemeinsame Offenheit.
Gehorsam als Horchen.
Als Horchen, höre, mein Sohn, meine Tochter beginnt unsere Regel. Und das heißt nicht Dominanz. Das ist unser Missverständnis. Wenn wir Top-Down hören, hören wir Dominanz. Einer hat die Dominanz und der andere hat zu springen. Das ist für mich kein spiritueller Gehorsam. Spiritueller Gehorsam, so in der Frühzeit des Christentums, kommt eher dem etwas näher, obwohl das vielleicht dann oft ein bisschen verflacht ist bei uns, was man als Achtsamkeit bezeichnet. Ich bin präsent im Augenblick und gebe Antwort. Dann lasse ich mich auch schon mal auf etwas ein, was mir jetzt eigentlich gar nicht passt. Ja, dieses Element gibt es, aber es hat nichts damit zu tun, dass Druck auf mich ausgeübt wird.
Schwester Emanuela Kohlhaas, Ordensfrau, Benediktinerin, seit 12 Jahren Priorin ihres wachsenden Klosters im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Sie sind geradezu, jetzt sage ich es mal, der Prototyp der erfolgreichen Leitungsfrau in der katholischen Kirche. Sie könnten sich ausruhen. Stattdessen gründen Sie in diesem Sommer ein neues Kloster und werden mit einem Teil Ihrer Schwestern Köln verlassen. Was haben Sie vor?
Wir werden im Norden von Düsseldorf, genau auf der Stadtgrenze zwischen Düsseldorf und Duisburg, in Düsseldorf-Angermund eine Klosteranlage übernehmen, die 1969 fertig geworden ist. Ist übrigens charmanterweise ein echtes Pentagon. Das Kloster ist fünfeckig, ein sehr schönes Monasterium, was ursprünglich von Dominikanerinnen gebaut wurde, wo jetzt die letzten Schwestern weggehen. Ja, und wir wollen zunächst mit einer Gruppe von 7 Schwestern aufbrechen. Genau am 8. September ist es geplant. Und werden dort einfach mal anfangen, klösterliches Leben zu leben. Das Haus hat recht viele Gästezimmer, sodass wir hoffen, schon ab November Gäste aufnehmen zu können. Ja, und dass so ein paar andere Ideen sind, vielleicht sowas wie einen Klosterladen, Café, Begegnungsmöglichkeiten, uns in der Seelsorge beteiligen, ja, vielleicht auch Beratungen machen. Es wird sich zeigen.
Wenn Sie sich jetzt so aufteilen als Konvent, besteht dann nicht die Gefahr, dass Sie aus einer starken Einheit 2 schwächere machen?
Sag mal, zunächst einmal wird das für beide Gruppen eine Herausforderung. Und wir haben uns natürlich, als wir das entschieden haben, übrigens einstimmig entschieden.
Das entscheidet nicht die Priorin.
Nein, das haben wir in einem großen Gesprächsprozess. Wir haben sogar von außen eine Moderation, wir haben erfahrene Berater geholt und haben dann in mehreren Anläufen das ganz feierlich abgestimmt. Und das Schöne ist, da keiner Nein gesagt hat, kann jetzt auch keine sagen. Ich war schon immer dagegen und ich habe schon immer gesagt, das wird nicht funktionieren.
Haben Sie genug geleitet oder warum sind Sie jetzt nicht nochmal als Priorin angetreten?
Sag mal, das ist jetzt einfach offen, weil wir auf Entwicklung schauen wollen. Ja, das heißt nicht, dass es nicht irgendwann wird nochmal. Aber ich würde mal so sagen, ich habe die Erfahrung gemacht in 12 Jahren Leitung. Das gilt für jede Leitung immer. Am Anfang kann man sehr innovativ sein, bringt sich ein. Und irgendwann merken Sie, Sie haben sozusagen Ihres reingegeben. Und dann ist es gut zu erkennen, dann ist man so eine Zeit lang wie auf dem Bogen, auf dem Höhepunkt. Und danach wird jeder auch Schatten erfahren, weil jeder von uns einseitig ist. Da kann Leitung noch so gut sein. Und dann ist es Zeit aufzuhören. Das hatte gar nichts mit der Neugründung zu tun. Das hätte ich ohnehin getan.
Wer sich nicht so auskennt mit der Welt der Orden, für die ist es vielleicht neu, dass Leitungsfunktionen bei Ihnen erstens zeitlich begrenzt sind, dass eine Wahl erfolgt und dass eine Äbtissin oder ein Abt keineswegs durchregieren kann. Welche Mechanismen des Machtverzichts scheinen Ihnen besonders wichtig?
Also tatsächlich staune ich immer darüber, dass wir in der Kirche so eine große Diskussion um die Möglichkeit der Wahl von Bischöfen zum Beispiel haben. Was da unvorstellbar erscheint, ist durch dasselbe Kirchenrecht bei uns verpflichtet. Ja, wir müssen wählen. So, und wir wählen schon seit 1500 Jahren unsere Leitung. Es hat funktioniert. Wir wählen sie auf Zeit in unserer Gemeinschaft bereits seit dem 17. Jahrhundert. Und wir haben die ganze Zeit schon seit der Gründung des Benediktinerordens im 6. Jahrhundert eine Gewaltenteilung insofern, als das in der Regel steht, dass alle zum Rat gerufen werden sollen, wenn wichtige Dinge zu entscheiden sind. Und da steht der wunderschöne Satz drin. Und es sollen alle sein, weil Gott oft einem Jüngeren eingibt, was das Beste ist. Das sollten sich, glaube ich, alle Organisationen immer wieder neu sagen, weil das ist eine super Therapie gegen Betriebsblindheit.
Die Forderung bezüglich Bischofswahl, die ist nun wirklich auch schon mehrfach von Mitbrüdern von Ihnen, von prominenten Benediktinern, von prominenten Franziskanern immer wieder erhoben worden. Was ist der Grund dafür, dass diese Forderung so verpufft?
Ich würde sagen, es ist schon das aktuelle Kirchenrecht. Das hat sich ja im Laufe der Geschichte entwickelt. Und den meisten ist ja gar nicht klar, dass die Orden da quasi eine Parallelwelt sind. Nur ganz wenige, nämlich die, die später entstanden sind. Zum Beispiel der Jesuitenorden ist sehr stark hierarchisch strukturiert. Die früheren sind ganz anders strukturiert. Und das zeigt, dass Strukturen in der Kirche geschichtlich gewachsen sind. Und weil das nun mal eben die Organisation, die größte und eine der größten, ich glaube sogar die größte und älteste der Welt ist, in so einer straffen Organisation, ist es natürlich unendlich schwer, den Tanker zu bewegen. Aber ich finde persönlich den Weg, den Papst Franziskus versucht, nämlich mit einer Weltsynode breit zu hören, den einzig möglichen in der Spannung zwischen Einheit und Veränderung. Ja, also dieses synodale Denken, was in der Frühzeit der Kirche eine große Rolle gespielt hat, das heißt nicht, dass man nicht ganz gezielt auch mal kirchenkritisch sagen darf im konkreten Fall, hallo, so funktioniert das nicht. Und auch, hallo, das hat jetzt hier nichts mehr mit dem Evangelium zu tun, sondern hier geht es um Macht und ganz andere Dinge.
Sie schreiben von der Verführung der Macht, dass Stellvertreterinnen oder Stellvertreter Christi, wie es ja auch oft heißt, ihre Position spirituell überhöhen. Welche Konsequenzen sehen Sie da?
Ich glaube, das Kernproblem liegt darin, wenn unsichere Menschen in Leitungsfunktionen kommen, das können Sie in der Politik genauso beobachten oder in der Firma, dann neigen die dazu, sich mit so einem Flair von Macht, das fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Aufblasen. Ja, also das Bild passt schon und das merken die Menschen und gleichzeitig umgeben sie sich damit mit einem Panzer und einer Festung, sind für die Kommunikation nicht mehr erreichbar und merken dann vielleicht überhaupt nicht, dass sie den Kontakt zum Ganzen verloren haben und dass es letztlich dann um sie selber geht und nicht um das, wofür sie angetreten sind.
Schwester Emanuela Kohlhaas, ich habe einen Lieblingssatz in Ihrem Buch, der ist ganz kurz, den möchte ich einfach mal zitieren. Stillhalten und loslassen kostet Kraft. Mhm. Zitat Ende. Was bedeutet Ihnen dieser Satz?
Das ist aus einer Krisensituation heraus entstanden, wo ich einfach gemerkt habe, dass es Situationen gibt, wenn man so mit den üblichen Mitteln an die Grenzen kommt, und das gibt's bei jeder Leitung, dann ist es auch schon mal ganz wichtig, nach innen zu gehen. Dafür spielt eine spirituelle Verankerung eine ganz, ganz große Rolle. Ja, und dann einfach mal erst loszulassen und mit einer neuen Distanz und einem neuen Spüren auch nach innen neu hinschauen zu können.
Und durchatmen.
Und durchatmen.
Dazu passt auch ein Text, der in Gedichtform daherkommt aus Ihrem Buch. Er stammt von Ihnen, ist überschrieben mit Leichtigkeit. Wir hören ihn kurz.
Leichtigkeit. Wie eine Feder im Wind. Federleicht. Ganz in der Bewegung. Wie ein Blatt vom Baum im Herbst. Schwebend leicht. Im Fallen. Ganz losgelassen. Wie ein Vogel im Flug, schwerelos leicht, ohne Flügelschlag, ganz getragen. Wie ein Kind beim Spiel, kinderleicht, ganz im Augenblick, jetzt.
Welche geistliche Erfahrung liegt diesem Gedicht zugrunde?
Das ist, glaube ich, eine ziemlich komplexe Erfahrung, die hat mit Erfahrung auf dem spirituellen Weg zu tun, ja? Letztlich auch die Erfahrung, ich werde getragen, ich muss es nicht machen. In unserer Sprache ist das der Glaube an einen guten, lebendigen Gott, der mich trägt, oder an einen Heiligen Geist, der mich führt. Oder schlichter gesagt, das Wissen, es gibt ein Größeres als mich. Ja? Und dieses Größere hat eine Tragfähigkeit und ist positiv. Es geht darum, dem Leben als solchen zu vertrauen. Und wenn man zu dem Punkt findet, kann ich zu einer tiefen Gelassenheit finden. Und die ermöglicht, Probleme zu lösen, die vorher unlösbar erschienen.
Nach dieser oder ähnlichen Erfahrungen sehnen sich viele Menschen den kirchlichen Institutionen. Mag es nicht allzu gut gehen, aber die Sehnsucht der Menschen in diese Richtung ist ja da. Man muss sich nur anschauen, wie ausgebucht manch ein Exerzitienhaus ist oder wie Gästehäuser von Klöstern voll sind. Was empfehlen Sie Menschen, deren religiöses Suchen in unserer Gesellschaft ins Leere zu laufen scheint?
Also zunächst einmal empfehle ich allen, die sich auch noch der Kirche verbunden fühlen, sich nicht zu sehr wund zu reiben an den Strukturen, sondern zu schauen, was das eigene Leben trägt. Der Schatz, der angeboten wird, ist unendlich größer als die geschichtlichen und aktuellen Verknotungen. Ich muss ja nur in die Kirchen- oder Papstgeschichte schauen. Es gab viel Schlimmeres, als wir heute haben. Ja, sondern die Frage, woraus lebe ich? Ja, was ist für mich eine Botschaft, die mich trägt? Und den spirituell Suchenden ohne Kirchenbindung, die möchte ich einfach ermutigen, weiter zu suchen. Weil ich glaube, es gibt kein gutes Leben, das ist meine persönliche Sicht, ohne spirituelles Fundament. Irgendwo Spätestens in den Grenzsituationen stoßen wir alle drauf. Wichtig ist außerdem allerdings noch, sich klarzumachen, die großen Wege, die die Menschheit entwickelt hat im Laufe ihrer Geschichte, spiritueller Art, sind Erfahrungswege. Das heißt, es ist meistens problematisch, wenn ich mir verschiedene Rosinen aus verschiedenen Kuchen hole. Ich sollte versuchen, einen Weg zu finden, auf den ich mich wirklich einlassen kann, weil ich nur so weiterkomme.
Zum Schluss eine vielleicht etwas zu große, fast bombastische Frage. Wir leben in einer Zeit großer Verunsicherung, von Panikmache, Spalterei, Empörungskultur. Grundrechte werden eingeschränkt und manche freuen sich schon auf die nächsten Beschränkungen. Also eine Zeit, in der womöglich etwas mehr, Sie haben das Wort selber schon angesprochen, Achtsamkeit nicht schaden würde. In dieser Zeit, falls sie überhaupt so richtig beschrieben ist, wie ich sie beschrieben habe, wie können Orden helfen?
Das ist wirklich eine große Frage. Zunächst einmal möchte ich einfach mal kritisch anmerken, was die Zeit betrifft. Ja, es gibt große Probleme, aber ich denke, so manches Mal, wenn ich Schlagzeilen lese oder Politikeräußerungen höre, denke ich, Leute, nicht ganz so viel Sensation, nicht immer den Versuch, es noch auf die Spitze zu treiben. Ja, da tut man niemandem was Gutes. Über manche Sätze wird sich einfach nur Putin freuen. Das kann man sich und den anderen schenken. Und ich glaube, die Orden können das dazu beitragen, zu dem, was ich nenne, die Quellen frei zu halten. Ja, es gibt eine Quelle des Lebens, die tiefer ist als die Frage, wird es im Winter ein bisschen kalt? Habe ich hier ein Problem? Habe ich da ein Problem? Eben nochmal diese spirituelle Frage, woraus kommt das Leben? Was trägt mein Leben auch durch Schwierigkeiten? Und was hilft mir dann, die Schwierigkeiten auch gemeinsam anzugehen und nicht nur Angst zu haben, dass ich etwas verliere?
Sie haben da womöglich auch ein gewisses Erfahrungswissen, da Sie gemeinschaftlich leben, da Sie sich womöglich schon länger die Hände kalt waschen und womöglich weniger Fleisch essen als wir Nicht-Mönche und Nicht-Nonnen.
Das ist ganz praktisch so. Also unser Kreuzgang kann nicht geheizt werden. Ne, im Winter stellen wir die Blumen auf die andere Seite, weil die Fenster einfrieren. Weil sonst würden wir die Stadt Köln heizen. Und wir sind viel wärmer angezogen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Natürlich haben wir auch in dieser anderen Hinsicht, was Ernährung angeht, versuchen wir anders zu leben. Wir essen ganz klar sehr viel weniger Fleisch als die durchschnittliche Bevölkerung. Das steht auch schon in unserer Regel so drin. Ich würde mal sagen, die Ermutigung kann sein, wenn es drauf ankommt, ist es nicht so schlimm, wenn ich andere Dinge habe, die mein Leben bereichern.
Und Ihr Leben bereichert was?
Mein Leben bereichert tatsächlich das gemeinsam Gelebte auf dem spirituellen Weg und die unmittelbare Beziehung zu der spirituellen Quelle, aus der ich lebe, christlich gesprochen, zu Jesus Christus ganz konkret. Und daraus lebe ich, sonst wäre ich nicht im Kloster geblieben.
Emanuela Kohlhaas, Ordensschwester, Benediktinerin, noch in Köln, demnächst in einem neu gegründeten Kloster bei Düsseldorf in Angermund, Autorin des Buchs »Die neue Kunst des Leitens – Wie Menschen sich entfalten können«, erschienen im Verlag Herder. 208 Seiten kosten 20 Euro. Schwester Emanuela, danke für das Gespräch.
Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.